Keine Ahnung.
Mit Klaus Kosanowski.
Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Heute ist Montag, der 24. August im Jahre des Herrn 2020. Und ich begrüße Julia. Hallo Julia, herzlich willkommen bei deinem Podcast von Klaus Kosanowski.
Hallo Klaus.
Heute wollten wir wir lachen beide, weil wir haben uns spontan verabredet zu einer kleinen Aufnahme. Wir wollten es eigentlich, wir haben am Freitag keine Zeit und wir wollten es am Freitag einfach eigentlich ausfallen lassen, aber spontan hat es dann doch geklappt, so machen wir heute eine kleine Aufnahme zum Thema Handlungskontingenz und speziell zu der Frage der Irrtumskommunikation und was das soll und ob das einen Nutzen hat und ob das einen Grund hat und ob das irgendeinen Zweck erfüllt. Stehen geblieben waren wir beim letzten Mal zu der Bemerkung von mir, bei der Bemerkung von mir, dass die Industrialisierung gelernt hat, im 19. Jahrhundert Arbeitskraft auszunutzen, also ökonomisch zu optimieren, optimal auszunutzen. Das hat sich bis ins 20. Jahrhundert hineingezogen. Die alte Gesellschaft, also die mittelalterliche Gesellschaft, die kannte eine Ausbeutung von Seelenheil, die sehr wohl auch vor allem im 13. Jahrhundert sehr hoch optimierte Produktion ermöglicht hat. Das sind sehr komplizierte Zusammenhänge, was die mittelalterliche Gesellschaft angeht. Darüber wollen wir nicht reden, aber ich will sagen, man kann sehr verschiedene Dinge sozusagen ökonomisch ausbeuten. Ausbeuten heißt eben hier im Überfluss herzustellen. Überfluss, der dann eben auf die eine oder andere Weise verteilt werden kann. Im Mittelalter waren es die Städte, die dann gebaut werden konnten. Da waren es die Kreuzzüge, die unternommen werden konnten, die Kathedralen, die gebaut werden konnten. Also das, was man in der marxistischen Theorie oder in der marxischen Theorie das Surplus nennt, also den Mehrwert, den Überfluss, das, was dabei rausspringt. Im 19. Jahrhundert durch die Industrialisierung war das die Arbeitskraft. Dazu gekommen war dann im Laufe des 20. Jahrhunderts die Konsumbereitschaft von Menschen. Auch das ermöglicht einen Surplus, einen Mehrwert. Und wir sind nun in der Situation, dass wir alle Überschussproduktion sozusagen herstellen können. Und alles, was wir produzieren können, muss sich sozusagen ordnen lassen, entweder durch Staat oder durch den Markt. Und alles, was weder durch Staat noch durch Markt geordnet werden kann, fällt für uns praktisch nicht, gibt es für uns praktisch nicht. Und so komme ich auf den Gedanken, dass wir anfangen müssten, uns dafür zu interessieren oder sollten oder und vielleicht auch können, uns für etwas zu interessieren, etwas auszubeuten, das bisher ja von der Ausnutzung her oder als Ressource nicht so dringlich war oder uns nicht so nützlich erscheint, nämlich Intelligenz. Und deshalb das Gespräch heute, Julia, Intelligenz ausnutzen. Und der letzte Gedanke war natürlich, dass wir das nicht da machen können, indem wir Intelligenztests durchführen massenweise. Wir können also nicht rumgehen und rumlatschen und sagen, jeder bekommt sozusagen einen Intelligenzquotienten zugemessen oder zugewiesen, zugeteilt und dann geht es. So geht es eben nicht. Sondern eben genau anders. Intelligenz ist da nicht, wo sozusagen die Leistungsfähigkeit gemessen werden kann, sondern eigentlich da, wo sie erstmal nicht gemessen werden kann. Und das, Julia, kannst du dir vorstellen, stellt die Gesellschaft vor große Probleme. Denn, das kannst du sagen, darüber weißt du sehr viel, wenn du Ingenieurin bist, wenn du dich mit Mathematik beschäftigt hast, wenn du dich mit Physik beschäftigt hast, da gelingt die Objektivierung so gut, da gelingen Messbarkeiten sehr gut.
Ja.
Da gelingen dann auch Vergleichbarkeiten sehr gut. Und wenn das sehr gut gelingt, dann könnte man sagen, darauf kommt es an.
Genau, aber das ist bei Intelligenz eben nicht so. Also ich meine, ich hab tatsächlich mal einen mitgemacht. So, sagen wir, also es gibt ja diese, die es im Internet gibt und so weiter. Aber ich habe mal so einen richtigen bei dieser Mensa-Gesellschaft habe ich tatsächlich mal einen mitgemacht. Ich wollte das mal wissen, wie das ist und was dabei rauskommt. Und ich hatte schon immer Probleme mit, um das Ergebnis vorweg zu nehmen, ich bin überhaupt nicht intelligent.
Ja, das ist die Frage.
Ich bin überhaupt nicht intelligent. Ich bin da gnadenlos quasi durchgefallen, weil ich schon immer Probleme mit schriftlichen Tests unter Zeitdruck hatte. Und ich hatte irgendwie nicht auf dem Schirm, dass der unter massivem Zeitdruck stattfindet. Also so wirklich so, du hast eine Minute und ab jetzt, so, zack. Und dann wird die gezählt und dann musst du irgendwie schlau sein. Und das hat bei mir schon immer zu Blockaden geführt. Also das ging halt überhaupt nicht. Und dazu kommt halt noch, dass ich überhaupt nicht kopfrechnen kann. Also Kopfrechnen ist, also ich kann Differentialgleichungen lösen, aber ich kann, nicht kopfrechnen. Das ist wirklich das ist ein Ding. Und viele Aufgaben waren einfach schlicht Kopfrechnen, irgendwelche Zahlenreihen und so weiter. Und da bin ich halt gnadenlos abgekackt. So. Deswegen bin ich echt nicht schlau.
Ja, aber du merkst, was bei diesen Intelligenztests, was da gemessen wird. Du wirst sozusagen in eine kleine Nötigungssituation gebracht, nämlich Zeitdruck. Ne? Und dann gilt, also das, was man dann unter diesen Bedingungen messen kann, das kann man dann vergleichen. Also wenn auf irgendeine Art und Weise eine Art von Nötigung hergestellt wird, die ja natürlich, deshalb ist das ja auch alles so unverdächtig, diese Intelligenztests, weil ja diese Art von Nötigungssituation, die da entsteht, selbst nicht auf Nötigung beruht. Und deshalb nennt sich das ja auch ethisch einwandfrei und so. Aber im Grunde genommen bist du einer kleinen Stresssituation ausgesetzt. Und dann wird eben unter diesen Bedingungen Leistungsfähigkeit gemessen. Und die kann dann einigermaßen gut objektiviert werden, ist ja klar. Weil dann sozusagen so viel nicht messbar wird. Es kommt dabei nicht so viel heraus, dass man nicht messen könnte, sondern im Gegenteil, alles, was dabei herauskommt, kann man dann messen und dann kann man es vergleichen. Dann kann man das zuordnen, zurechnen, sagen, du bist so und so intelligent. Und dann bekommst du da einen Stempel für. Und dann darfst du mit diesem Stempel Karriere machen oder eben auch nicht. Genau. Aber das ist ja eigentlich eine optimierte, eine Betrachtungsweise der Optimierung einer Umweltressource, die ja eher den Eindruck hat, Intelligenz eine Art von Arbeitsleistung zu verstehen.
Genau. Also das ist ja eigentlich eine Art Dressur. Also ich meine, ich kann mir auch durchaus vorstellen, wenn ich mal ein paar hundert Tests dieser Art irgendwie gemacht habe, dass ich dann auch besser abschneide. Also ich meine, und dann stellt sich halt die Frage, bin ich jetzt schlauer geworden oder habe ich einfach nur diesen Test geübt? Ne? Also das ist sozusagen, also es ist quasi ein Test, der eine gewisse Fähigkeit abprüft, ja, aber inwiefern hat das jetzt irgendwas mit Intelligenz zu tun? Das ist halt die große Frage.
Ja, die Intelligenz besteht eigentlich nur darin, dass man das behauptet, weil man eben sagt, unter diesen Bedingungen, also unter der Bedingung einer Nötigungssituation, die nicht auf Nötigung beruht, also ne, kann man jetzt Vergleichbarkeiten herstellen. Ne, das wird mehr ist, und da ist es eigentlich nur die Intelligenz sozusagen die statt die Muskelkraft sozusagen die Denkkraft, wenn man das so will, auszunutzen. Aber das ist eigentlich nicht anders, also das ist eigentlich ein Taylorismus, eine tayloristische Intelligenzauffassung. Aber darüber wollen wir heute nicht reden, also Taylorismus, aber im Prinzip ist es das. Ne? Taylorismus, das ist...
Also was heißt das, Taylorismus?
Taylor, wie hieß er mit vorne? Jetzt muss ich, damit ich nichts Falsches sage, die anderen, die jetzt die Soziologie auswendig wissen, die wissen jetzt, wie er heißt. Ich habe jetzt gerade
also Taylor... Also ich weiß, Taylor hat was mit Handel zu tun. Also
nee, Taylor, so heißt dieser amerikanische, der sogenannte amerikanische Scientific Management, wie hieß er mit Vornamen? Ja,
genau. Also ich kenne Taylor als Managementbegriff. Also wenn man tailert im Projektmanagement, dann hat man quasi die Möglichkeit, also man darf sich sozusagen frei von den Formularen, die einem vorgegeben werden, kann man Teile weglassen, die sozusagen nicht für den Fall tauglich sind sozusagen. Also das nennt man
Frederick Taylor. Winslow Taylor, also seinen Vornamen hatte ich gerade vergessen. Taylor war ein amerikanischer, der hat sozusagen das Scientific Management, also der hat tatsächlich eingeführt in der Fabrik sozusagen die ganz genaue Messung von Arbeitsleistung. Ne? Mhm. Ja, also passt. Wirklich, also auf die Sekunde genau mit der Stoppuhr Arbeitsabläufe zu sequenzieren und mit der Stoppuhr vorzugehen, wie schnell können Handgriffe in welchem Zeitraum erledigt werden, in welcher Reihenfolge und wie kann sozusagen können die Handgriffe ausgenutzt werden. Ich habe den schönen Ausdruck mal gefunden, Taylor war der amerikanische Hetzvogt. Vögte nannte man im Mittelalter die Grafen, die von den Königen oder von den Fürsten beauftragt waren, die Steuern einzutreiben und die Bauern zu bestrafen, wenn sie die Steuern nicht abgeliefert hatten. Also das war immer noch Naturalabgaben. Das nannte man Vögte. Und dieser Ausdruck Vogt ist sozusagen dann übernommen worden von dem Herr, ein Ausdruck für den Herr, der sozusagen darüber bestimmt, wie du diese 8 Stunden, während du in der Fabrik stehst, die Zeit verbringst. Der Hetzvogt, also der dich sozusagen, der also auf die Sekunde genau, auf die, teilweise auf die halbe Sekunde genau, die Arbeits-, die Handgriffe taktet. Am Fließband, das ist natürlich entstanden, weil man die Fließbandproduktion hatte. Der amerikanische Hetzvogt. Und was dieser Intelligenztest, von dem du berichtet hast, ist genau so eigentlich ein telleristisches Verständnis von Intelligenz.
Genau.
Und so funktioniert auch unsere Schule. Unsere Schule ist ein reiner Taylorismus.
Ja, ja, genau. Du hast ja auch eine bestimmte Zeit. Und genau. Das war im Studium, haben wir haben das immer, wie haben wir das genannt? Nicht Kampfrechnen, aber sowas in der Art. Also wir hatten, genau. wir hatten eine Prüfung, die war so angelegt, dass du sie im Grunde nicht schaffst.
Genau.
Dass du sie im Grunde nicht schaffst. Und das Einzige, was wir getrainiert haben, ist sozusagen die Aufgaben so schnell wie möglich also wir haben uns tatsächlich getroffen, zu viert, haben uns hingesetzt, wir haben die Stoppuhr angemacht und dann haben wir losgelegt. Und dann haben wir irgendwann auf die Stoppuhr geguckt und haben geguckt, wie lange brauchen wir. Und wir haben das so lange gemacht, bis wir quasi die Prüfungsdauer erreicht hatten. Und das war dann schlau.
Ne, das ist so diese Abrichtung. Ich kann mich noch erinnern in der Grundschule, dass wir so Wettkopfrechnen gemacht haben. Ich kann mich da deshalb sehr gut daran erinnern, weil ich das ganz gut konnte. Mhm. Also, ne, 3x13 im Kopfrechnen, ne, in der dritten Klasse, zweite Klasse, ne, 3x13, ich konnte dann auch zweistellige Zahlen, also ich konnte dann auch schon in der vierten Klasse 12x24 rechnen und so etwas. Da war ich sehr stolz auf mich. Das ist das Einzige, was ich in Mathe gut konnte. Aber sonst konnte ich da nichts.
Okay.
Aber gut,
aber ich meine, gut, darum geht es heute eben nicht. Also genau, das ist genau der Punkt. Also darum geht es nicht, sondern worum geht es dann? Also was ist
die Intelligenz? Wir könnten zunächst auf Intelligenz auffassen, als die Fähigkeit, also deine Leistungsfähigkeit, messbare Leistungsfähigkeit. Unter bestimmten Bedingungen kannst du bestimmte Dinge. Sehr gut. So könnte man Intelligenz auffassen. Wenn ich beim Nachdenken darüber komme, ich irgendwie so auf eine andere Idee. Ich könnte eher auf die Idee, wenn ich sozusagen den Problemüberhang der modernen Gesellschaft sehe, also ich meine damit die ungelösten ökologischen Fragen, wenn ich mir den angucke, dann würde ich sagen, die geben uns eher Auskunft darüber, über das Ausmaß an Nichtwissen eigentlich.
Ja, genau.
Also die Verseuchung der Flüsse, die Verdreckung der Umwelt, die Vergiftung des Wassers, der Böden, der Klima, die CO2-Gehalt. Der CO2-Gehalt in der Luft ist ein Indikator für unser Nichtwissen.
Genau, weil oder? Das Einzige, was uns einfällt oder was zumindest vielen einfällt, ja, oh, da musste ich jetzt auch schon wieder, das war so Fremdschämen. Ich habe den, für den Precht, den hat man ja letztens auch schon mal, Richard David Precht, da hat er sich aufgeplustert in irgendeiner Talkshow und hat dann auch wieder was von Vernunft gefaselt und gemeint, ja, wenn denn doch nur alle so von endlich mal vernünftig wären und sich sozusagen tatsächlich Verantwortung übernehmen und dann würden wir ja aus der Krise und so weiter und so fort. Und ich dachte mir nur so, mein Gott, also dass dir das nicht auffällt. Also das ist immer das Gleiche.
Ja, ja.
Also jeder, alle mir nach, ich kann es alleine ja nicht. So.
Ja, genau. An irgendeiner Stelle fangen wir an und am besten bei mir.
Ja, genau.
Alle mir nach, genau. Ja, mich erschöpft das auch sehr. Also die Führer der Intellektuellen Deutschlands, ja. Mhm.
Die sind sehr intelligent.
Aber wir wollen, ja, wir haben, also an die Zuhörer, wir haben uns spontan getroffen, also heute. Ja. Und der wird's lustig.
Okay.
Nein, also der Indikator für Nichtwissen. Also der Dreck, der Dreck, der das Gift und diese ganze und auch die Armut und das ganze Elend und diese ganzen Abscheulichkeiten, diese ganzen Kriege, die niemand stoppen kann, die atomare Bedrohung. All diese Dinge geben eigentlich eher darüber Auskunft, dass wir es mit Nichtwissen zu tun haben. Und wir können nicht einfach glauben, dass wir dieses Nichtwissen mit bekannten Verfahren einfach minimieren können.
Genau.
Das glaube ich.
Es gibt quasi keine Möglichkeit mit den Methoden, die wir jetzt haben, um die Probleme, mit denen wir die Probleme der Vergangenheit gelöst haben, die Probleme von heute zu lösen.
Und zwar deshalb nicht, weil sozusagen weil wir sozusagen nur eine Kenntnis haben über die Problemerfahrung. Also über bekannte Probleme. Und die werden immer größer und immer monströser. und immer idiotischer und immer gefährlicher. Man kann sich fragen, was ist noch gefährlicher als die atomare, gibt es noch was Gefährlicheres als die atomare Selbstverseuchung, Selbstvernichtung? Und dann würde ich sagen, ja, es gibt noch immer etwas, das gefährlicher ist. Also ich glaube, da ist gar kein Ende in Sicht. Und deshalb kann ich nicht einfach glauben, also wie das, und unsere Jugend wird dazu verführt. Ich meine damit diese Lise Neubauer, wie heißt sie?
Lisa Neubauer? Ich weiß nicht, wie du meinst.
Und diese Greta Thunberg, Lisa heißt die, Neubauer oder so ähnlich, und diese Greta Thunberg, die werden eben sozusagen dazu verführt, sozusagen, die werden zu einem reaktionären Verhaltensmuster verführt, nämlich weitermachen wie bisher. Nämlich weitermachen heißt, ich habe es neulich noch gelesen, Lisa schreibt, wir sollen doch bitte schön nicht an die Gegenwart denken, sondern an die Zukunft.
Ja, schön.
Und Greta Thunberg sagt, es gibt eigentlich überhaupt gar keine Probleme mit dem Klimawandel, weil das Problem ist eigentlich schon gelöst, die Politiker haben es noch nicht begriffen. Die Wissenschaftler wissen es schon, nur die Politiker nicht.
Die wollen alle nicht. Ne?
Ja, die wollen alle nicht. Und daran kann man sehen, die Jugend wird eigentlich dazu verführt, zu einem reaktionären Verhaltensmuster verführt. Denn das sind eigentlich Argumente aus dem 19. Jahrhundert, im Sinne von, der Fortschritt wartet nur auf uns. Mhm. Und die Wahrheit ist, das tut er nicht.
Ja.
Er wartet auf sie nicht.
Sie aber gut, ich meine, jetzt haben wir viel darüber gesprochen, was es nicht ist. Mhm. Aber ich meine, wenn man jetzt sagt, okay, also Protest bringt uns nicht weiter, der Verweis auf unsere eigene Vernunft bringt uns nicht weiter, weil da ist auch nicht viel. Ja, also ne, das hat man jetzt ein paar Mal schon drüber gesprochen, dass jeder seine eigene quasi Vernunft hat und dass wenn man nur sagt, naja, aber ich weiß doch, wie es geht und du musst mir doch nur zuhören, also damit kommen wir auch nicht weiter. Das heißt, eigentlich muss man ja überlegen, was geht noch, was man irgendwie schon mal gesehen hat, wo man aber vielleicht nicht im ersten Moment dran denkt, dass das irgendwas sein könnte, oder?
Ja, genau. Also genau da, wo man sozusagen nicht so gern, oder wo erstmal der Graubereich ist. Also da, wo man erstmal in den Nebel hineinguckt. Oder da, wo man erstmal mit Verwirrung zu tun hat. Oder da, wo man erstmal nicht genau begreift, was es soll oder was es wird. Mhm. Also Intelligenz würde ich dann auffassen eben als etwas, wo man nicht etwa als das, was man weiß, sondern erstmal als das, was man nicht weiß, aber wissen könnte. Erst nicht etwa das, was man kann, sondern das, was man erstmal nicht kann, aber wissen können könnte. Etwas, das man, wovon man erstmal keine Ahnung hat, aber wovon man sie bekommen könnte. Und zwar hängt das auch mit dem Überfluss, genau mit dem Überfluss, mit dem Surplus zusammen. Also mit dem, was bei jeder Sinnproduktion eben immer anfällt. Nämlich ein Überfluss oder ein Überschuss. Bei Luhmann heißt das der Überschusssinn jeder Art von sinnhafter Produktion. Das gilt beim Denken. Also das gilt für Denkvorgänge genauso wie für soziale Vorgänge. Da wird immer mehr produziert oder mehr hergestellt, als dir selber, als je aktuell sozusagen reduziert werden kann.
Aktuell reduziert werden kann heißt, dass es sich zum Beispiel in einer Handlung mündet oder so.
Ja, durch Kommunikation, also durch die Fortsetzung selbst. Die Fortsetzung der Kommunikation ist immer eine Reduktion, alles was sonst noch ginge, auf etwas, das dann geht.
Ja, genau.
Das ist immer eine Reduktion von Komplexität.
Was ist das beim Denken?
Sind das die Schwierigkeiten, mit der eigenen Körperlichkeit umzugehen.
Also dieser Leerlauf oder zum Beispiel.
Nee, sondern die eigene Körperlichkeit. Also Denken ist ja zunächst, also hat Denken, also die Sinnverstehen, sagen wir besser so, psychisches Sinnverstehen. Nennen wir Denken psychisches Sinnverstehen. Psychisches Sinnverstehen ist ja ganz massiv auf Körperlichkeit angewiesen und der Körper ist jetzt extrem primitiv im Vergleich zum Bewusstsein. Das Bewusstsein ist komplexer. Aber gleichzeitig sozusagen braucht das Bewusstsein den Körper als Ressource, und zwar ganz dringend sogar, denn ohne ihn geht es überhaupt nicht. Und so unterliegst du der beständigen Bedrängung durch den Körper. Ne? In der Tradition taucht das ja auf, in der christlichen Tradition, auch schon in der antiken Tradition, taucht das ja auch durch die Anfechtungen des Leibes. Oder bis heute wird das umfangreich diskutiert, immer noch völlig aussichtslos wird das diskutiert mit dem Unterschied von Emotion und Emotionalität und Rationalität.
Ja, genau. Oder Bauchgefühl.
Ja, irgend sowas. Aber wir können wissen, dass beim Denken sozusagen durch den Denkvorgang selber auch solche Reduktion von Komplexität vorgenommen wird. Und das fällt dir dann eigentlich erst auf im Laufe, also erst, dass du sozusagen mehr Möglichkeiten dass du mehr Möglichkeiten hervorbringst, als du selber zunächst benutzen kannst, das fällt dir dann eigentlich erst im Laufe des Lebens auf, wenn man also älter wird. Daher kommt dieses schöne Wort von der Altersweisheit. Das ist ein Phänomen, das kann man tatsächlich, das gibt es tatsächlich. Altersweisheit heißt ja eigentlich nur, rückblickend fällt dir auf, so könnte man sagen, dass du schon, als du jünger warst, dieses oder jenes ja auch schon so gesehen hast, aber ganz anders auf einmal. Also da fällt dir sozusagen mit der Zeit so eine Art von Überflussphänomen auf. Das kann dir sozusagen in einer jeweiligen aktuellen Situation immer nicht immer so leicht auffallen, weil du sozusagen der Unmittelbarkeit deines Körpers nicht entrinnst. Du kommst ja nicht weg. Der Körper sucht immer den nächsten Atemzug. Und ich sitze jetzt hier, habe gerade ein Glas Apfelwein getrunken und schon merke ich Schweiß auf der Stirn. Daran komme ich nicht vorbei. Und genau das belastet ja den Körper.
Ja, klar.
Und damit beschränkt es ja auch das Denken ein. Also deshalb sind ja beispielsweise solche Vergleiche von Mensch und Computer, die sind saudumm, etwa beim Schachspielen. Mhm. Ne? Also warum? Weil der Computer, der hat nicht schlecht geschlafen in der Nacht zuvor. Der Computer hat keinen Stress mit seiner Ehefrau und der Computer schwitzt nicht und der hat auch keine Verdauungsprobleme.
Ja? Ne? Und der Computer hat auch keinen Hund, der die ganze Zeit im Hintergrund bellt.
Genau. Genau. Und wir haben genau mit diesem Quatsch zu tun. Genau, schönes Beispiel. Ja, du hast es genau spontan genau gefunden. Und genau mit diesem Quatsch hat aber ein Bewusstsein zu tun. Aber trotzdem kann es Sinn herstellen. Und dann ist eben nur eine Frage, unter welchen sozialen Voraussetzungen kannst du sozusagen den eigenen Überfluss, den du anreicherst im Laufe des Lebens, entdecken? Nutzen und daher begründet sich ja die Annahme, dass Bildung tatsächlich etwas bringt. Also das ist ja nicht, also mit Bildung wird gemeint, also dass man tatsächlich Kinder zur Schule schickt, dass sie tatsächlich lesen und schreiben lernen, dass sie tatsächlich auch Dinge tun, die nicht einfach irgendeinen Nutzen haben. Ne?
Ah,
sondern,
okay.
Dass sie eben auch Dinge lernen wie musizieren und Dinge lernen wie Glanzbilder tauschen oder dass sie Dinge lernen wie Meerschweinchen füttern oder so etwas, dass sie so etwas auch tun. Das macht keinen Sinn, keinen Nutzen, aber im Laufe eines Lebens eben schon.
Ja, meine Mutter hat immer gesagt, wer weiß, wozu es gut ist.
Ja, genau, richtig. Ja, genau. Das ist es nämlich. Und das zahlt sich sozusagen erst im Laufe des Lebens aus. Also, dass das Meerschweinchen füttern sozusagen, dass, wenn es das Mädchen mit 8 Jahren tut, dass das eben sehr wohl ein Beitrag ist für ein gelingendes Leben und dass die Frage nach, was das für Nutzen hat, völlig uninteressant ist. Oder eben auch das Musizieren oder das Gedichte auswendig lernen oder so etwas. Ne?
Aber es ist halt eben, man darf das aber eben nicht als Methode sehen und das haben sie ja dann.
Ja, klar. Wir kennen das dann als Disziplinierungsmethode. Ja, und dann ist es dann natürlich wieder Schrott, ist klar. Aber es geht ja genau um diese, es geht ja darum eben sozusagen das nicht, danach nicht zu fragen. Das meint ja dann so Bildung. Bildung heißt ja, eigentlich ist der Bildungsbegriff ja eine Art von Investition in das eigene Leben, die Rendite, die nur nicht ermittelt werden kann, beziehungsweise nicht gemessen werden kann.
Okay, aber wo wäre jetzt der Unterschied zwischen dieser Form der Bildung und zwischen der Zwangsmaßnahme? Also wie kann man das sozusagen empirisch, kann man das irgendwie feststellen?
Ja, also es geht um die Überflussnutzung. Also ich hatte vorhin gesagt, also schon das Mittelalter konnte Überfluss nutzen, indem es gelernt hat, Seelenheil auszunutzen. Wir haben dann durch die Industrialisierung gelernt, hat die moderne Gesellschaft gelernt, Arbeitskraft in Mehrwert zu überführen, also dass dabei mehr rauskommt, als man selber, also der Nutzen, der sozioökonomische Nutzen, der ist größer als das, was jeder Einzelne davon hat. Und dann haben wir im 20. Jahrhundert gelernt, eben einen Überfluss auszunutzen, nämlich Konsum. Eine ganz wichtige Voraussetzung dafür war natürlich die Massenmedien und nicht die gedruckten, sondern eben die elektronischen Massenmedien, insbesondere Radio, also Radio, Fernsehen, die ganze Popmusik, dass man Konsum ausnutzt.
Konsum ausnutzt ging dann zum Beispiel durch Werbung, also dass man gemerkt hat, wenn die Leute Werbung konsumieren, dass sie dann animiert werden, Produkte zu kaufen, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, das auch, aber mehr ist es, also die Werbung, aber vor allem Popmusik ist an der Stelle sehr wichtig. Popmusik ist sozusagen der Muntermacher zum Konsumieren, also ne, denn auch Konsumieren ist mit Stress verbunden oder mit Anstrengungen verbunden oder auch mit kann auch langweilig sein. Was bringt dich eigentlich dazu? Naja, die Affektstimulierung.
Ah.
Und da spielt Popmusik eine ganz wichtige Rolle. Es ist die Popmusik, es ist aber überhaupt die Ästhetisierung unseres ganzen Lebens, unseres ganzen Alltags. Schön siehst du das jetzt, wo alle müssen jetzt Masken tragen, diese Mund-Nasen-Masken. Und was fangen die ersten Leute an? Die fangen sofort wieder an, das zu ästhetisieren.
Ja, also sicher, habe ich auch.
Ja, genau.
Das war mein erster Gedanke. Boah, da mache ich mir eine aus eigenem Stoff hier customized, ganz individuell. Haha.
Genau. So, man fängt an, es zu ästhetisieren. Ne? Unser ganzer Alltag stellt ein ästhetisches Kontinuum dar. Es gibt keinen Gegenstand, jeden Gegenstand, den du anfasst in der Reichweite deiner Hände, der ist sozusagen von irgendeinem Designer.
Ja, ja,
genau. Da hat irgendein Designer drüber nachgedacht.
Ja, aber auch die Zusammenstellung der Wohnungen, das fällt mir immer auf, ja, wenn ich Kollegen oder irgendwelche Menschen in ihren Wohnungen besuche, dass die halt ein bestimmtes Schema haben. Und dieses Schema ist aber auch geprägt durch die massenmediale Verbreitung in Filmen und Serien, durch die, genau, Darstellung von Wohnungen und auch durch Werbung. Also diese Danone-Familie oder so, ja, also wo du quasi genau so ein Bild hast wie hier Kernfamilie und dann Häuschen mit schönen Fenstern und so ein bisschen, also solche Sachen. Und das spielt ja alles mit rein, dass man sich da damit identifiziert und das dann rückreflektiert und dann wieder sagt, ah, genau so will ich das auch.
Ne? Genau, also diese Kulturindustrie, wie man das so mit Geringschätzung sagt, die hat ja wirklich alles zustande gebracht. Denke dir also in der ARD, ich glaube, inzwischen ist es eingestellt worden, die Lindenstraße. Dort, ja, kriegst du auf einmal eine langweilige Sendung präsentiert. Also das war das Konzept schon in den 80er Jahren, Langweile. Ja klar, dann eben immer nur eine, ich glaube, wie lange war sie immer nur, die eine Folge war,
ich
immer,
keine,
nur,
Ahnung, ich habe nie eine gesehen.
Ich auch nicht, ich glaube immer nur eine halbe Stunde oder so, du kriegst eine halbe Stunde Langeweile präsentiert. Aber der Witz ist dann eben 30 Jahre lang. Ne? Aber ja, so ist das. Das ist dann ja die Reaktion.
Ja, aber es gibt doch auch Leute, die das spannend fanden.
Ja, sicher, natürlich. Ja, klar, weil die Leute anfangen, nicht, der Sinn ist, das Entertainment ist ja nicht die halbe Stunde, wo man es guckt, sondern die drei Stunden, wo man dann mit anderen Leuten in der Kneipe sitzt und drüber redet. Das ist ja dann der Sinn, denn die Leute fangen ja an, dann die Geschichte zu spinnen, herumzuspinnen. Sie sitzen dann in der Kneipe oder in der Kantine. Und was hat Mutter Beimer sich eigentlich dabei gedacht? Und dann reden
ja,
die.
Ja, ja, ja.
Und das, stimmt, ist das ist das Entertainment an dieser Sendung. Aber es geht ja noch sehr viel weiter. Also schon in den 80er Jahren haben Pädagogen mit ganz großer Sorge, zum Beispiel diese Splatter-Filme, betrachtet. Splatter, also das waren diese.
Ja, ich weiß.
Ich habe nie einen gesehen übrigens.
Ich schon.
Ich habe noch nie einen einzigen
gesehen. Das hat mich nie vom Hocker gehauen, muss ich gestehen.
Wo sozusagen, wo das Blut spritzt und wo Menschen zersägt werden, wo da also eigentlich nur mit Ketchup und Schaufensterpuppen hantiert wird und das so gemacht wird, als wenn das echt aussehe. Und ich glaube, die besten sind immer die, wo man es genau sehen kann irgendwie, dass es nur Schaufensterpuppen und Ketchup ist. Aber das war schon mit großer Sorge in den 80er Jahren betrachtet. Vor allem auch da war dann auch schon unter den Jugendlichen, ich habe das damals mitgekriegt, ich kannte Leute, die haben das gemacht, die haben sich getroffen und die Wette war, wer zuerst kotzt, hat verloren.
Ne? Die haben sich angesehen und haben dann gesagt,
klar,
okay, wer zuerst.
Genau.
Ach Gott, aber diese Warnung, ich meine, das ist ja, das kann man ja die Uhr nachstellen, wenn was Neues kommt, dann heißt es so, oh mein Gott, die Verrohung der Jugend.
Ja, genau, sicher.
Bla, bla, bla.
Ich habe leider, wie gesagt, so einen solchen Splatter-Film nie gesehen. Es gab vielleicht auch ein paar, die ganz gut gemacht waren, aber das war damals schon, weil es ja mit diesen Videokassetten ging. Ne? Mhm. Deshalb konnten die ja verbreitet werden. Die wurden dann über diese VHS-Videokassetten verbreitet. Aber gut, aber so ein ästhetisches Kontinuum, das ist sozusagen, so die Gesellschaft hat, nachdem sie die Umstellung geschafft hat, von der Bedarfsökonomie, von der Bedarfsdeckung auf die Bedarfsweckung. Mhm. Seitdem hat sie natürlich aus allem und jedem auch ein Geschäft gemacht. Und da wird natürlich Konsum die Konsumbereitschaft und das Mitmachen und die Begeisterungsfähigkeit und auch die Bereitschaft, sich sozusagen emotional stimulieren zu lassen, die wird natürlich massiv ausgenutzt, das ist klar. Und die produziert auch ein Surplus, das kann man schon sagen. Wir haben nur sozusagen die Engstelle, dass wir eben dieses Surplus entweder nur über den Markt verteilen können und dann sehr schlecht oder über den Staat und dann auch sehr schlecht.
Aber okay, jetzt ist halt die Frage, deine Idee war ja, eigentlich müssten wir jetzt Intelligenz ausnutzen,
ja,
um überhaupt noch irgendwas Sinnvolles sozusagen, naja, was Sinnvolles nicht, nee, das ist es ja nicht. Aber Intelligenz ausnutzen stelle ich mir halt schwierig vor, weil ich weiß, Ich habe ein Bild vor Augen, wie Intelligenz verhindert wird. Also wie die Nutzung von Intelligenz verhindert wird. Das merke ich jeden Tag im Büro.
Genau.
Also wenn ich ins Büro gehe, da kannst du eigentlich die Uhr nachstellen, dass entweder, also es passiert nicht nur mir, weil ich jetzt besonders schlau bin, sondern das passiert allen meinen Kollegen.
Ja.
Also jeden, den ich da beobachte, da passiert es, dass er aufgrund von irgendwelchen Regularien, Formularen oder sonstigen IT, das Schlimmste sind jetzt, also das, was wirklich, sag ich mal, uns beleidigt, sind eigentlich diese Online-Formulare, in denen wir irgendwelche Anträge zu irgendwelchen Berechtigungen stellen. Also die beleidigen wirklich unsere Intelligenz, weil sie sozusagen jegliche Cleverness, jegliche Abkürzung, jegliche ressourcensparende Verwendung unserer Zeit und der Ressourcen eigentlich verhindern.
Genau, das ist genau sozusagen, der Taylorismus schlägt da zurück.
Genau.
Da wird sozusagen der Taylorismus, der sozusagen fest
institutionalisiert.
Ja, genau. Der fest institutionalisierte Taylorismus, der so darauf spezialisiert ist, Menschen wie Roboter oder Menschen wie Maschinen zu behandeln, der jetzt sozusagen angewendet wird auf etwas, wo sozusagen Menschen extrem unterfordert sind. Und genau diese Unterforderung macht sich auf der Ebene der Symptome genauso bemerkbar wie Überforderung. Man kriegt eigentlich zu viel. Man hält es eigentlich gar nicht aus. Ja, genau.
Und das ist halt, genau, und jetzt haben wir es da aber jetzt mit Organisationen zu tun. Und ich sehe keine Möglichkeit, innerhalb von Organisationen aus dieser Form der Unterforderung wieder rauszukommen. Weil jeder versucht, das wieder abzuschaffen, schafft eigentlich nur neue Impulse dafür, es wieder einzuführen.
Sekunde. Eine kleine Schweigesekunde in der Ehe. Heute bist du. Psst, psst. Ja, ich komme gleich. Nein, die hat nicht angerufen. Private Gespräche. Und die Welt hört mich.
Genau, also wenn man versucht, es abzuschaffen. Also ich erlebe das zum Beispiel im Moment, man hat festgestellt, durch die Verärgerung unserer Projektleiter, dass wir eine bestimmte Formularkette, sage ich es mal so, die eigentlich dazu dienen soll, Nachvollziehbarkeit und Kontrolle herzustellen, dass die unsere Projektleiter lähmt in ihrer eigentlichen Arbeit, also dass sie die eigentlich nicht mehr machen können. So, das hat man irgendwann festgestellt, dass das ein riesiges Konstrukt ist, was da richtig gewuchert ist. Ja, also was so viele Unterschriften müssen die sammeln und so viele Bestätigungen einholen, dass sie eigentlich nicht mehr dazu kommen, ihren eigentlichen Job zu machen. Das heißt, mit den Leuten tatsächlich reden, um den Status abzuholen. Sie sind eigentlich nur mit Ausfüllen von irgendwelchen Altlasten beschäftigt. So, ja, also so. Und das hat man irgendwann festgestellt und gesagt, hier, so geht es nicht, wir müssen das verschlanken. So. Aber dann wie jetzt? Genau. Also was wird jetzt weggelassen? Und dann geht die Diskussion los. Ja, das können wir jetzt aber nicht weglassen.
Genau.
Und dann fangen sie an, dran rumzustreichen und das führt einfach zu nichts. Also das geht, diese Entwicklung kann man nicht rückgängig machen. Das funktioniert nicht.
Genau.
Innerhalb der Organisation.
Genau. Ganz genau. Und da gibt's auch, da kann man auch mit kreativem Management und bla bla bla, das ist alles, diese Management-Theorien, die es da gibt, das ist alles dummes Zeug. Das ist alles Quatsch. In Organisationen kann man das tatsächlich nicht machen. Nicht in Unternehmen, nicht in Behörden, nicht in Schulen, auch nicht in Universitäten.
Genau.
Ich glaube, das sollte man einsehen. Aber das heißt ja nicht, dass es nicht geht, sondern nur, dass es auf diese Weise nicht geht.
Genau.
Weil die Organisation ja deshalb nicht, weil alle sozusagen mit in ihrem Handeln, alle, also gegenseitig legen sich in ihrem Handeln auf Rechtfertigungen fest. Weil nämlich keiner in einer Organisation sich um seine eigenen Sachen kümmern kann, sondern jeder kümmert sich eigentlich um Dinge, die einem persönlich nichts angehen. Ne, du kümmerst dich eben nicht um deine Sache, wenn du bei der Arbeit bist, sondern du kümmerst dich um die Sache deines Chefs. Beziehungsweise um die Sache des Kunden.
Genau.
So, und nicht um deine eigene Angelegenheit.
Genau.
Journalisten tun das ja auch. Journalisten, die, wenn ein Journalist mit dir reden wollte, beispielsweise als du damals bei der Piratenpartei warst, die wollten, wenn sie mit dir geredet haben, nur mit dir reden, weil sie sozusagen ihr Textformular ausfüllen wollten.
Ja.
Und hatten sie es dann ausgefüllt, dann hatten sie am nächsten Tag mit jemand anders gesprochen.
Genau.
Genau, das heißt also, die wollten sozusagen nur die Anforderungen an ihre ihre redaktionellen Anforderungen erledigen. Und wenn sie die erledigt hatten, ja, dann kriegten sie dafür ein Zeilenhonorar. Und dann war es egal. Und an Universitäten funktioniert das im Prinzip genauso. Da ist es sozusagen die Anforderung des wissenschaftlichen Formulars, das hochkompliziert und intransparent ist. Aber auch da funktioniert das so. Sie haben dann ihre Formulare ausgefüllt, dann kriegen sie nun ihre Antragsgenehmigung, dann zitieren sie, was zitiert wurde, und dann bearbeiten sie Probleme, die schon tausendmal bearbeitet worden sind. Und sie merken es ja nun auch an den Universitäten. Es ist ja nicht so, dass das dumme Leute sind, sondern im Gegenteil, sie sind ja klug, aber sie wissen nicht, was sie tun sollen. Also tun sie das, was sie immer tun müssen. Sie füllen das nächste Formular aus.
Ja. Genau. Und es führt auch wirklich keinen Weg dabei, also dran vorbei. Also man kann sich da auch nicht sträuben. Also ich meine, ich bin ja nun wirklich kein Mensch, der sich gerne irgendwelchen Autoritäten fügt. Aber du kommst da nicht dran, also wenn du deinen Job behalten willst, kommst du nicht dran vorbei. Also ja. Dann.
Und wenn das nun so ist, dann haben wir Pech gehabt und dann muss die Welt untergehen. Und dann soll es so sein. Ja, nun, im Prinzip ist es so. Ja. Dann soll es so sein. Aber. Es kann ja sein, dass etwas dazwischen kommt. Also es kann ja sein, dass etwas passiert, das sozusagen nicht reduzierbar ist. Also dass eben ja eben doch eine Art von, dass sich eben doch soziale Selbstorganisation, also dass sich eben doch Prozesse der Selbstorganisation zeigen, die eben nicht einfach nur auf Gesellschaft zugerechnet werden können, also auf Gesellschaft als Ganzes, denn Gesellschaft als Ganzes ist ja Selbstorganisation, die eben nicht einfach nur als Ganzes auf Gesellschaft zugerechnet werden können, sondern auch auf Organisation, aber auch nicht auf Organisation zugerechnet werden können, denn Organisation kann sich nicht selbst organisieren. Selbstorganisation kann man nicht organisieren. Damit bin ich bei dem, was ich nenne Information Expert Systems, also Selbstorganisation kann man nicht organisieren. Und nur auf Gesellschaft warten ist auch keine Option.
Genau. Und auf Gesellschaft warten würde heißen, ich warte darauf, dass jemand anders etwas tut.
Nee, auf Gesellschaft warten. Also ist deshalb keine Option, weil die Gesellschaft sowieso immer passiert.
Ach so.
Die passiert ja doch immer. Also auf Gesellschaft warten ist so wie darauf warten, dass du Luft hast zu atmen.
Ja.
Weil die passiert.
Okay. Aber jetzt hast du angesprochen, man beschäftigt sich eigentlich in Organisationen nicht mehr mit seinen eigenen Sachen. Das heißt aber, dass man eigentlich schon sagen kann, dass man sich, wenn man davon abgehen will, dass man sich eigentlich mit seinen eigenen Sachen beschäftigt. Also dass man im Prinzip auch anfängt, sich Probleme zu schaffen, die man gerne hätte.
Ja, genau. Aber dafür brauchst du dann ein Medium für Kommunikation. Also ein Medium für Kommunikation, das sozusagen bekannte Kommunikationsweisen, bekannte Modi der Kommunikation und bekannte Routinen der Kommunikation, dass sich darauf nicht vollständig reduzieren lässt. Also ein Medium für Kommunikation, das mit der Unterscheidung von Experte Unterscheidung von Experte Laie, das mit der Unterscheidung von Autor Publikum, das mit der Unterscheidung von Staat Markt, das mit der Unterscheidung von Arbeit und Kapital und das mit der Unterscheidung von Subjekt und Objekt nicht begriffen werden kann.
Ja, genau. Aber ist es deswegen auch so wichtig, weil wenn das nicht der Fall ist, also wenn man diese Unterscheidungen aufrechterhalten kann, dann fällt man automatisch wieder in organisationelle Zusammenhänge.
Genau, weil die mit solchen Unterscheidungen operieren. In der Organisation spielt genau diese Unterscheidung eine Rolle. Da spielt die Unterscheidung, ne, in deinem Fall beispielsweise Unternehmen, da spielt die Unterscheidung Staat oder Markt eine Rolle.
Ja.
Was kann man verkaufen, was kann man nicht verkaufen? Welche Vorschriften musst du erfüllen, die der Kunde stellt, also Anforderungen, die der Kunde stellt, und welche Vorschriften musst du erfüllen, die, sagen wir, Wettbewerbsrecht ergeben, also durch den Staat. Ja? Da passiert genau, dass da diese beiden Unterscheidungen von Staat und Markt eine Rolle spielen. beim Journalismus spielt genau die Unterscheidung von Autor und Publikum eine Rolle. Ne? Da ist es ein bekannter Autor, ein bekannter Schreiber, der sich einem anonymen Publikum, der für ein anonymes Publikum schreibt.
Aber in der Kunst ist das auch so.
In der Kunst ist es auch so, ganz genau. Da gilt es dann, da ist dann die Unterscheidung von, in der Literatur sagt man dann Autor-Publikum. Genau. Da ist es dann sozusagen das Subjekt und sein Werk. Mhm. Also da ist es nicht bloß Publikum, sondern das Werk.
Wenn man nicht mal sagen kann, wenn man nicht mal sagen kann, das ist das Werk.
Genau. Also, ne, und wenn wir es mit einem Medium für Kommunikation zu tun bekommen, interessant wäre dann, wir haben es mit dem Medium für Kommunikation zu tun, das mit diesen Unterscheidungen nichts mehr anfangen kann.
Ja.
Wo du nicht mehr ein Publikum erreichst, und zwar deshalb, weil das Publikum sich selbst nur erreicht. Also dadurch, dass alle Publizisten sind. Wo du nicht einfach nur ein Werk schaffen kannst, weil das Werk sozusagen sich jeder Referenzierbarkeit entzieht. Denn was ist das Werk? Was, wenn ich mal von mir sprechen darf, was ist denn mein Werk, wenn ich eins geschaffen hätte? Ja, ich könnte sagen, eine Summe von Blogtexten oder so.
Ja,
aber genau. Das ist nichts, das ist kein Werk. Das müsste etwas Spezifisches sein, aber das ist nicht zu erkennen.
Und es ist auch nichts mehr, also, und was mir immer wieder auffällt, es ist auch alles, es verliert auch seine Exklusivität, wenn es alle machen. Also
ja, richtig, ganz genau.
Du bist ja nicht der Einzige, der einen Blog schreibt, verstehst
ganz
du?
Ganz genau.
Genau. Und genauso wie es ist, also ich habe mich jetzt viel mit so Kunst so ein bisschen beschäftigt, so am Rande. Da fällt mir eben auf, dass gerade, also heute mit Fotoapparat und allem drum und dran, also mit Smartphone, mit Stativen, die man für ein paar Euro kaufen kann, da kann jeder Videokünstler sein, es kann jeder Musiker sein, es kann jeder Bilder malen und die online posten, das ist alles nichts mehr, niemand hat keine quasi, also das ist auch ein Markt, der überläuft. Also der,
richtig,
der,
absolut. Absolut. Ja, und deshalb können mit dieser Unterscheidung von, sagen wir, Künstlerwerk, kannst du keine Kunst mehr machen. Also wer es immer noch tut, deshalb war ja neulich, ich glaube, es war vor einer, zwei Wochen, da hat der Günther Lierschow sich lustig, die Kunst von Christian kritisiert mit dem Argument seines Kritzeleien wären, was hat er geschrieben?
Ja, ich kann mich erinnern.
Sie wären was? Sie wären?
Ich weiß es nicht. Nicht auf jeden Fall nicht wertvoll.
Ja, nicht gehaltvoll oder irgendwas. Es wären ja keine richtigen Kunstwerke. Es sind ja nur Kritzeleien. Und der Christian, ich kann mir vorstellen, dass er sich kaputt gelacht hat.
Ja, genau.
Weil er sich wahrscheinlich dachte, natürlich sind das nur Kritzeleien. Ich habe nie etwas anderes gemacht.
Ja, aber wenn man halt aber in diesem Kunstmarkt Gedanken festhält und sagt, man könnte noch tatsächlich heute noch unterscheiden, was sei Kunst und was nicht, also da ist man halt verloren, ne? Also da kommt man halt nicht mehr weiter. Da hilft halt nur Schimpferei, genauso wie bei den Wissenschaftlern. Die Wissenschaftler, die können auch nicht mehr. Es ist manchmal schon ein bisschen amüsant, wenn man dann dann schaut, gerade bei den Philosophen, wenn die sich gegenseitig die Pfanne hauen. Nein, du hast keine Ahnung. Ich habe eine viel längere Publikationsliste als du und bla bla bla. Und dann geht's los und dann kloppen sie sich auf Twitter die Köpfe ein. Und denen fällt nicht auf, dass es eigentlich um nichts mehr geht.
So. Es ist völlig egal. Ne? Daniel Pascal Zorn, ne?
Ja, genau.
Ne? Hier hat da, fängt da so ein Beef an mit so einer Philosophieprofessorin. Er hat in jedem Punkt recht, aber er hat in jedem Punkt recht, das kann man zugeben, aber es ist nur eine Sache, die er nicht verstehen mag. Und er kann nicht erklären, dass diese, wie hieß sie, Döring?
Ja, irgendwie sowas.
Dass diese Professorin berechtigten Grund hat zu sagen, deine Kritik muss mich nicht besonders interessieren oder muss mich nicht besonders faszinieren, mit der muss ich mich nicht besonders beschäftigen, weshalb sie blockt.
Ja, genau.
Ja, richtig. So, dann steht er da und sagt, ja, sie hat so ein paternalistisches Verhalten. Antwort, nö. Sie kann einfach nur sagen, mich muss das nicht weiter beeindrucken. Und das stimmt auch.
Genau.
So, und dann stehen sie da alle. Und dann stehen sie da, dann blockt sie ihn einfach nur und er steht dann da wie Dackel ohne Herrchen. Man kann dann nur die Kritik fortsetzen. Für nix und wieder nix. Naja, aber damit sind wir eben bei dem. Also wie kann man sozusagen Intelligenz ausnutzen? Wie kann man Intelligenz ausbeuten? Und meine Idee wäre eben, nicht das, was die Menschen können, wertzuschätzen, sondern erstmal das, was sie nicht können. Nicht das, was sie wissen, sondern das, was sie nicht wissen. Nicht das, was sie vermögen, sondern erstmal das, was sie nicht vermögen. Also da, wo sozusagen erstmal nur Wirrnis oder wo erstmal nur die Kontingenz des Unterschieds von Klarheit und Unklarheit eine Rolle spielt. Also nicht das eine oder das andere, sondern nur die Kontingenz. Wo nicht Wissen oder Nichtwissen eine Rolle spielt, wo nicht Kompetenz oder Inkompetenz eine Rolle spielt, sondern die Kontingenz dieses Unterschieds. Also ich hatte es mal versucht, in einem, ich weiß jetzt nicht mehr, in welchem Podcast ich das Thema angesprochen hatte, da ging es um Selbstdistanzierung. Ne? Das, wir hatten es erlebt, ich habe es erlebt, es ist nicht angekommen. Also, ist das klug, was ich sage? Und dann lautet, man könnte dann die Kontingenz ernst nehmen. Und die Antwort könnte lauten, ja, aber nicht in jeder Hinsicht. Ne? Also ist das dumm, was ich sage? Ja, aber nicht in jeder Hinsicht. Ne, so, bist du schön? Ja, einerseits, aber nicht andererseits. Oder bist du kompetent? Ja, aber nicht in jeder Hinsicht. Bist du inkompetent? Ja, aber nicht in jeder Hinsicht. Genau. Uns fällt es sehr schwer, genau diese Selbstdistanzierung sozusagen als Quelle zu nutzen. Und deshalb meine ich sozusagen, wäre die erste Übung, Intelligenz überhaupt zu verstehen, als ausbeutbare Ressource, indem man sozusagen erstmal mit einem Training anfängt zu sagen, also nicht das, was du sagst, muss mich beeindrucken und auch nicht das, was du nicht sagst, sondern der Unterschied. Und dann müssten wir sozusagen uns von diesen Rechtfertigungszwängen und Begründungspflichten frei zu machen. Also das muss man wegtrainieren, wegüben. Ja, muss man.
Genau. Aber man darf halt nicht in die Falle laufen, diese Waldorfpädagogik-Logik zu fallen, nämlich zu sagen, alle Menschen sind schön. Und alle Menschen sind klug, weil damit kommt man nicht mehr weiter. Ja, richtig. Weil dann hat man ja keine Differenzierung mehr. Ganz so, genau. Dann ist vorbei. Dann hat man zwar lächelnde Kinder im Kindergarten, aber auch denen geht irgendwann das Licht auf, dass er da irgendwas nicht ganz stimmen kann.
Ja, weil es ja eben nicht, weil ich ja sage, es geht ja um die Kontingenz und nicht etwa um die Ordnung. Ne?
Ja.
Also, sondern und das heißt Selbstdistanzierung üben. Ne? Und das hat nicht geklappt. Ich weiß nicht, ob ich es aussprechen darf, aber ich möchte es gern tun. Der Peter M. hat sozusagen das Spiel sozusagen...
Willst du echt Fass aufmachen, Klaus?
Na, doch, ich möchte das tun. Also er hätte meine Irrsinnsaktion.
Ja.
Die hätte er ja nutzen können. Er hätte ja sagen können, jetzt nutze ich das mal. Er hätte ja ganz massiv mal auf mich einreden, etwas darüber verbreiten können, wie falsch, wie schlecht und wie dumm das ist, was ich getan habe. Und hätte er festgestellt, dass ich das einfach nur zurückweise, dann hätte er sagen können, nö, den Klaus nehme ich nicht mehr ernst, berechtigterweise. Ich hätte nämlich genau darauf reagieren müssen, indem ich dann sage, ja, er hat erstmal recht. Das war dumm, was ich getan habe, das war erstmal schlecht, das war vielleicht nicht sehr klug, das war vielleicht auch nicht gerechtfertigt. Hä?
Verletzend.
Oder es war verletzend, ich habe Unrecht getan und dergleichen. Also alles zugeben, was man zugeben kann. Um dann zu schauen, wollen wir jetzt streiten, wer Recht hat? Wollen wir jetzt sozusagen Schwanzvergleich durchführen? Oder wollen wir die Kontingenz ernst nehmen? Und die Chance wollte er nicht nutzen. Hm. Ja, und dann, und ich warte bis heute darauf, vielleicht klappt es ja irgendwie noch. Aber du siehst...
Ja, das ist aber schwierig. Also,
ja, sicher, ja, genau.
Das ist halt etwas, was wir üben müssen. Und ich glaube, und ich finde diesen Drahtseilakt auch schwierig. Ich merke das bei Twitter immer, wenn ich sozusagen bestimmte Fragen stelle oder anders auf Kommunikation reagiere, wie es vielleicht sozusagen erwartet wird, dann wird das oft als eine Provokation empfunden. Also so nach dem Motto, willst du mich verarschen? So, oder was soll das denn jetzt und so? Ja. Und dann denke ich mir so, ja. Warum muss man denn davon ausgehen, dass das so negativ ist? Ja, also warum ist da nicht so eine gewisse Neugier da, zu sagen erstmal so, hä, was soll das? So, also eher so ein, ich weiß nicht, also ein hä, keine Ahnung, ist mir immer noch lieber als ein du blöde Kuh irgendwas, was weiß ich, weißt du, was ich meine? Mhm. Also einfach nur so von der Idee, dass man nicht jede Unverständlichkeit, jeder Irrtum oder jede Sache, die einem nicht sofort einleuchtet, gleich abqualifiziert als etwas, was sozusagen verabscheuenswürdig wäre oder irgendwie damit müsste man sozusagen, das müsste man ausradieren oder irgendwie einhegen oder irgendwie so. Ich glaube, das ist immer noch so ein Ding, Was so ganz verbreitet ist, dass man sagt, man muss halt Dinge klarstellen, ne? Das hat man schon mal, also wir müssen was klarstellen. So, ja. Drück dich doch mal deutlich aus. Drück dich doch mal deutlich aus, komm doch mal auf den Punkt, sag doch mal, was du meinst. So. Und aber oft geht das ja eben gerade nicht.
Ja, in dem Augenblick, vor allem in dem Augenblick nicht mehr, wo man es dringlich anmahnt.
Ja. Ja, genau, das sowieso nicht, aber auch wenn man gerade über Sachen sprechen will, um sie. Also die Klarheit entwickelt sich ja nicht in meinem Kopf, sondern die Klarheit entwickelt sich ja durch das Gespräch und durch die Kommunikation selbst und nicht, weil ich hart genug drüber nachdenke, so irgendwie alleine in meinem Kämmerlein. Aber das kann man halt auch schlecht kommunizieren, wenn man sagt, naja, ich möchte mit dir über etwas reden, von dem ich eigentlich selber noch nicht so genau weiß, wie es genau geht. Also was dabei rauskommt, ob das sinnvoll ist oder nicht, oder auch in welche Richtung das geht. Da hängt halt immer noch sowas diese Rechtfertigung, die kommt ja auch nicht von ungefähr. Also wenn man jetzt sagt, wenn man sich dafür rechtfertigen muss, was man sagt zum Beispiel, also dass man sagt, bevor du dich äußerst, denk noch mal drüber nach, weil du wirst ja darauf festgenagelt, ob das jetzt richtig oder falsch ist oder so. Und ich glaube, da kommt so eine Hemmung, kommt diese Hemmung auch her, oder?
Mhm. Ja. Ja, klar. Ja, ganz bestimmt. Das sind genau diese Einschleifungen oder diese Prägungen, die wir auch nicht einfach abwerfen können durch Sozialisation, nicht wahr? Umso mehr meine ich eben, irgendwann hat es mal jemand geschrieben, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, der hat mir per Direct Message geschrieben, Klaus, machst du da so eine Selbsthilfetherapie? Nee, er hat auch genannt, so eine Selbsttherapiegruppe oder so, wo ich dann geschrieben habe, ja, vielleicht. es ist ja nun auch so. Also man, es hat ja auch etwas mit Therapie zu tun. Also denn man muss wirklich diese Dinge ernst nehmen. Also diese Verhaltensweisen, diese Verhaltensprägungen, die sind nicht einfach nur frei gewählt, die sind auch nicht einfach nur aufgedrückt. Ja, das ist ja ein altes Problem in der Wissenschaft zwischen Psychologie und Soziologie. Völlig, der Luhmann ist der Einzige, der darüber was Kluges geschrieben hat. Es ist weder einfach nur selber gewählt, noch ist es einfach aufgedrückt oder geprägt, ne, da spielen diese Kontingenzen eine ganz große Rolle. Und die moderne Gesellschaft ermöglicht ja das eben auch, dass man eben, ich weiß, wovon ich spreche. Also ich komme aus einer Arbeiterfamilie, also ich komme aus einer Bergmannsdynastie. Also das ist schon so, dass die Gesellschaft das ermöglicht hat. Dass man eben nicht
so weitergeht.
Ja, genau. Es ist eben nicht so. Obwohl ich andererseits genau den sehr wohl merke, wie das ist, wenn man sozusagen wenn man aus einer Bergarbeiterfamilie kommt, auf einmal sozusagen in ein Bildungsbürgertum. Ich bin mit diesem ganzen Bildungsbürgertum nie, hier in Marburg beispielsweise, ne, hier habe ich das ja kennengelernt, an jeder Straßenecke, ich komme damit nicht zurecht, ich merke das so richtig. Ne?
Mir fällt das immer andersrum auf. Also mir fällt es auf, dass ich aus so einem Milieu komme. Weil ich halt einfach mit vielen Dingen schon sehr früh konfrontiert wurde. Also sowohl mit Kultur als auch mit Fremdwörtern. Also mein Vater hat irgendwie, ich weiß nicht, meine Mutter hat das nicht so sehr, aber mein Vater hat Fremdwörter geliebt.
Ja.
Also der hat uns bombardiert mit allen möglichen Sachen und dann auch immer in so einem Tonfall, weißt du, wenn ich jetzt irgendwie so, das ist der Konsens. Konsens, weißt du, das ist immer noch so. Weißt du, der hatte zwei Lehrer als Eltern, ja. Also das ist wahrscheinlich einfach so, ja, das kommt halt nicht von ungefähr.
Ja.
Und das, ich meine, das hat halt leider auch gewirkt. Also ich meine, das ist so. Und das fällt mir dann auch oft auf, dass das so ist. Aber ich meine, das ist ja für mich jetzt keine besondere Qualität oder sowas. Das ist aber einfach so. Also ich kann dem halt, das ist halt auch meine Sozialisation. Aber das macht mich halt jetzt auch nicht besser gewappnet, irgendwelche Sachen zu verstehen oder sowas. Das ist auch Quark.
Genau. Und aus diesem Grunde komme ich eben dazu, dass dieses Social Media uns alle zu Ausländern macht. Also das heißt zu Fremden im eigenen Leben. Das meine ich mit Ausländern. Ne? Und ich kann mir vorstellen, dass das eine Chance wäre, Intelligenz zu nutzen, also auch auszubeuten. Jetzt sind wir bei dem Thema. Jetzt haben wir wahrscheinlich unsere Zeit rum, ne?
Ja, fast, ja.
Ja, dann müssen wir noch einen dritten.
Okay.
Aber es ist vielleicht auch sinnvoll, dass man das mal ruhig ein bisschen mal ausführlicher ausspricht, damit man mal versteht sozusagen, damit man mal auch sozusagen erstmal das Loch größer macht, das man stopfen möchte. Mal zu verstehen, also was dann die Schwierigkeiten sind, statt zu sagen, lass uns doch mal Vereinbarungen treffen, lass uns doch mal was organisieren, lass uns doch mal ein paar, dieses oder jenes gut finden und so erstmal zu sagen, schau, nimm doch mal die Schwierigkeiten ernst, nicht wahr? Ja. Und dann ist es vielleicht ganz sinnvoll, mal sozusagen auch mal ein bisschen weiter auszuholen.
Genau.
Gut. Dass wir vielleicht heute Handlungskontingenz und Irrtumskommunikation angekündigt haben, aber nur um zu sagen, dass wir es beim nächsten Mal nochmal ankündigen. Aber wenn wir erstmal Internet haben, dann wird man feststellen, dass das irgendwie alles nicht so kompliziert ist.
Gut. Dann machen wir das so, Klaus.